Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen klären, wie die Zukunft der viel diskutierten Stiftung Vertreibung aussehen kann. Nach all dem Streit der letzten Zeit. Demnächst soll ja ihr Dokumentationszentrum eröffnen. Und wir schauen uns den Freischütz als Stream aus der Münchner Staatsoper an. Das Schöne dabei, typische Operngeräusche lassen sich einfach zuspielen, direkt auf der Internetseite. Man kann sich dann also vom heimischen Sofa aus entscheiden. Begeisterung oder eher das hier? Tja, mal sehen, wofür sich unsere Kritikerin entscheidet. Und dann Isabel Allende. Wir stellen ihr neues Buch vor und das hat ein sehr konkretes Anliegen.
Quiero derrocar al patriarcado.
Ich will das Patriarchat stürzen.
Im Juni soll es losgehen. Dann soll das Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung mitten in Berlin eröffnen. Dort soll an Zwangsmigration erinnert werden, mit Schwerpunkt auf den Deutschen aus den Ostgebieten am Ende des Zweiten Weltkriegs. Es soll nicht nur darum gehen, auch um andere Fluchtbewegungen in den letzten 100 Jahren. Aber das ist der Hauptfokus, denn dieses Zentrum geht auf eine Idee der vertriebenen Funktionärin Erika Steinbach zurück. Und ihre Nachfolger befinden sich im entscheidenden Stiftungsrat dieser Stiftung. Und seit Anfang an gab es eigentlich Streit, seit vielen Jahren. Viele Forscher aus dem Ausland haben sich zurückgezogen, weil ihnen der Fokus zu sehr im Sinne der vertriebenen Verbände war. Vor einigen Tagen gab es dann wieder mal Streit, als sich der Regisseur Ersan Montag mit der Stiftung überwarf. Wir haben ja mit ihm auch hier gesprochen bei uns bei Fazit der Kultur von Tage, weil er seine Eröffnungsperformance aus seiner Sicht nicht so gestalten konnte, wie er wollte. Sie hätte jedenfalls vor rechter Vereinnahmung gewarnt. Also, ein Dokumentationszentrum in einem heftigen Spannungsfeld in Sachen Geschichtspolitik. Und mittendrin auch der wissenschaftliche Beirat dieser Stiftung. Einer der Mitglieder ist der Migrationsforscher Jochen Altmar. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was genau ist eigentlich Ihre Funktion in diesem Beirat?
Letztlich ist dieser wissenschaftliche Beraterkreis bei weitem nicht so wichtig wie der Stiftungsrat. Der Stiftungsrat ist gewissermaßen der Aufsichtsrat. Dieses Expertengremium, wenn man so will, ist in diesem Zusammenhang tatsächlich nachrangig beratend tätig.
Deswegen wird es auch in dieses Wort gepackt, ne? Beraterkreis. Das klingt etwas zurückgesetzt, oder?
Also sowohl der Begriff des Kreises, ein Kreis ist ja ein offenes Gremium, das keine expliziten Funktionen hat, nichts bestimmen kann und so weiter und so fort. Allein dieser Begriff Kreis deutet darauf hin, dass hier keine zentrale Rolle diesem wissenschaftlichen Beraterkreis zugebilligt wird.
Was hat Sie dann gereizt in diesem Beraterkreis mitzumachen?
Ich glaube, es bedarf eben auch einer Historisierung. Also wir erleben beispielsweise permanent, dass darauf verwiesen wird, heute gäbe es eine so große Zahl von Fliehenden, von Geflohenen wie nie zuvor. Das ist historischer Unsinn, auch aus diesem Grunde, um eben deutlich zu machen, dass wir es mit einer Perspektive zu tun haben, die über lange, lange Zeit für Menschen überall hochgradig wichtig war, sehe ich die Notwendigkeit, so ein Museum, so eine Dokumentationsstelle zu unterhalten.
Ich glaube, das hört sich natürlich, klar, gerade aus wissenschaftlicher, aus historiografischer Sicht sehr nachvollziehbar an, aber dennoch ist ja diese Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung und das dazugehörige Dokumentationszentrum auch eine politische Initiative immer gewesen. Darauf ging es ja auch letztlich zurück vor vielen Jahren, als Erika Steinbach zum Beispiel da als Vertreterin der Vertriebenen diese Initiative gestartet hat, dass eben das auch ein Ort für die explizit auch deutschen Vertriebenen nach 45 oder in den letzten Tagen des Krieges eben, dass es diesen Ort gibt, dass auch an diese Menschen erinnert wird. Und wenn man sich den Stiftungsrat anschaut, den haben Sie ja schon kurz erwähnt, diesen mächtigen Stiftungsrat, da sind ja viele politische Kräfte drin aus Parteien, Kirchen, aber eben auch die Vertriebenenverbände sind ja sehr stark vertreten. Ich habe nochmal nachgeschaut, das ist ein Drittel der 21 Mitglieder kommen von vertriebenen Verbänden. Wie frei kann ein Haus agieren wie dieses und diese Ansprüche, die Sie gerade formuliert haben, überhaupt realisieren?
Ja, also es ist klar, es ist letztlich eine politische Initiative gewesen. Sie haben es deutlich gemacht. Es ist eine deutsche Initiative gewesen. Auch das haben Sie deutlich gemacht. Es ist ein großer Kompromiss angesichts der Konstellationen im Stiftungsrat. Und wir haben es gleichzeitig eben auch mit einem vermieden Gelände, so haben Sie es, glaube ich, genannt, zu tun. Das heißt also, es bleibt eben auch ein schwieriges Unterfangen deshalb, weil am Ende die Grundprämisse in diesem Kontext ist, dass der Ausgangspunkt der Darstellung Flucht und Vertreibung der Deutschen nach 1945 sein soll. Es wird zwar kontextualisiert, Aber der Ausgangspunkt bleibt eben Flucht und Vertreibung der Deutschen nach 1945. Und das bedeutet, wenn es um Entscheidungen geht, wie viel Quadratmeter soll für ein bestimmtes Thema vorbehalten werden, dann ist Ausgangspunkt immer, es geht um Flucht und Vertreibung der Deutschen nach 1945.
Ist dieser Schwerpunkt zu groß, zu schwer?
Natürlich braucht es Einordnung dieses Themas, aber ich hätte mir eben am Ende gewünscht, dass diese Vorrangstellung, wenn man so will, von Flucht und Vertreibung der Deutschen nach 1945 noch weiter in den Hintergrund gerückt worden wäre und noch viel stärker eben diese Perspektive, das ist ein grundsätzliches Problem von Menschheitsgeschichte, in den Vordergrund gehoben worden wäre.
Wäre, Sie sprechen gerade im Konjunktiv, ist es für Sie schon zu spät?
Ja, also ich meine, Sie haben ja davon gesprochen, ganz richtig, diese Diskussionen laufen seit 20 Jahren. Die Ausstellung beginnt in 4 Monaten.
Kann man ja ändern, Dauerausstellungen kann man auch verändern.
Ja, sicher, klar, das ist vollkommen richtig, aber die Ausstellung wird eben im Juni dort stehen und natürlich kann man sie verändern, aber eine Dauerausstellung steht in der Regel viele Jahre und natürlich wird man versuchen müssen, über Wechselausstellungen, über verschiedene Veranstaltungen einen Beitrag dazu zu leisten, dass man eben auch Veränderungen vornimmt, aber die Dauerausstellung selbst, die wird sicherlich erstmal ihre 10 Jahre dort stehen.
Ist es von vornherein vielleicht nicht das richtige Konstrukt gewesen, dass man eben von vornherein es als politische Initiative realisiert hat, dass eben in diesem Stiftungsrat, der so mächtig ist, so stark ist und den Charakter dieses Dokumentationszentrums auf lange Zeit bestimmen wird, eben zum Beispiel die vertriebenen Verbände so prägend sind?
Ja, ich glaube, es wäre gut gewesen, am Ende den Menschen, die die Ausstellung selbst machen, mehr Freiheiten zu lassen. Eben vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung des Stiftungsrates sind ganz explizit Leitlinien da, die in diesem Zusammenhang hemmend wirken. Vor Jahren schon hätte die Perspektive sein müssen, wir haben den Weg bereitet für eine solche Ausstellung und jetzt ziehen wir uns gewissermaßen zurück als politisches Gremium, Stiftungsrat, und lassen diejenigen, die sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt haben und auseinandersetzen, deutlich mehr Freiheiten, mehr Handlungsspielräume und versuchen nicht permanent immer wieder Leitlinien zu fassen, die diesen Kompromisscharakter dessen, was dort entsteht, in den Vordergrund heben.
Welche Teile der Migrationsgeschichte sollten denn in diesem Dokumentationszentrum besonders in den Vordergrund gestellt werden? Jetzt mal jenseits tatsächlich dieses Teils, der ja nun auch ja, zur DNA sozusagen dieses Zentrums gehört, nämlich der deutschen Vertriebenen nach 1945. Welche Teile der Migrationsgeschichte der letzten Jahrzehnte, die eben auch Deutschland betreffen, sollten dort wichtig sein?
Es wird davon ausgegangen, dass es sozusagen die Prämisse schlechthin, Flucht, Vertreibung sei zu verstehen als die dunkle Seite des Nationalstaates. Mit der Gründung des Nationalstaates, mit der Durchsetzung der Nationalstaaten, insbesondere auch nach dem Ersten Weltkrieg in Osteuropa, habe sich eben diese dunkle Seite immer wieder gezeigt. Seien Menschen, die als Minderheiten verstanden worden sind, vertrieben worden, zur Flucht genötigt worden und so weiter und so fort. Ich halte das für eine Verkürzung, denn wenn ich mir anschaue, dass es ja auch vor dem 20. Jahrhundert, dass es in vielen Konstellationen, in denen Nationalstaaten keine große Rolle spielten und spielten, so etwas wie räumliche Bewegung aufgrund der Anderung und Anwendung von Gewalt gegeben hat und gibt, dann halte ich eben diese Perspektive, diese sozusagen nationalstaatszentrierte Perspektive für eine Verkürzung. Und ich glaube, wenn man den Versuch macht, Gewaltgeschichte und Migrationsgeschichte, Gewaltforschung, Migrationsforschung viel stärker zusammenzufügen, um Muster, Mechanismen von Flucht, Vertreibung, Deportation verstehen zu können, dann hätte man diese Beschränkung auf oder diese Fixierung auf den Nationalstaat und seine Geschichte, könnte man ein Stück weit aus dem Weg räumen und vielleicht auch neue Erkenntnisse in so einem Zusammenhang entwickeln, die eben bislang, so sehe ich zumindest die Forschung und sehe auch am Ende diese Ausstellung, die bislang nicht sichtbar werden, weil man so stark auf diesen Nationalstaat fokussiert und fixiert ist.
Bräuchte man vielleicht viel später ein zentrales Migrationsmuseum mitten in Berlin, dass das eben vielleicht ersetzt diese Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung oder ein anderes Projekt, ein alternatives Projekt?
Also wir haben jetzt seit, ich denke, 15 Jahren eine relativ intensive Diskussion. Zuletzt ist es ruhiger darum geworden, um ein nationales Migrationsmuseum geführt. Dieses nationale Migrationsmuseum ist nicht zustande gekommen, wird auch nicht zustande kommen. Die Lösung sozusagen im Kontext dieser ganzen Diskussion um die Entwicklung der Bundesrepublik als Einwanderungsland, als Migrationsgesellschaft, dass es viele verschiedene, zum Teil auch kleine Museen gibt und geben wird, dass in vielen Museen, stadtgeschichtlichen Museen, dieses Thema Migration Situation auch Fluchtvertreibung stark gemacht wird. Das scheint mir eine gute Lösung zu sein. Man kann durchaus eben überlegen, mit weiteren Museen diesem Thema Fluchtvertreibung noch auch ein anderes Gewicht zu geben. Wir haben ja jetzt die Diskussion beispielsweise der Gründung eines Exilmuseums in Berlin. Scheint mir eine wichtige Perspektive zu sein, weil damit einfach schlichtweg nochmal eine ganz andere Sicht auf dieses Thema Fluchtvertreibung gelegt wird. Und ich kann mir eben auch durchaus vorstellen, dass man in Deutschland vor dem Hintergrund auch der ganz spezifischen Geschichte von Flucht und Vertreibung den Versuch unternimmt, tatsächlich Flucht, Vertreibung, Deportation, das Bewegen von Menschen vor dem Hintergrund der Androhung und Anwendung von Gewalt als Problem der Menschheitsgeschichte viel stärker in den Blick zu nehmen, als dies bislang der Fall ist. Wir haben seit vielen Jahren eine Welle von Museumsgründungen. Wir haben jetzt das Humboldt-Forum beispielsweise, das ja in vielerlei Hinsicht auch eine Möglichkeit bietet, neue Themen zu präsentieren. Warum denn nicht auch den Versuch unternehmen, mit einer weiteren Perspektive mit diesem Thema umzugehen?
Was mir jetzt noch fehlte, war das Wort Versöhnung. Ich glaube, das haben Sie noch gar nicht in den Mund genommen. Ne? Das ist ja mit im Titel dieser Stiftung. Das haben Sie umgangen.
Das habe ich umgangen. Klar, die Bundesstiftung heißt Fluchtvertreibung Versöhnung. Das kann man für einen relativ sperrigen Titel halten, der aber natürlich wiederum sehr stark auch mit dieser Gründungsgeschichte zu tun hat. Es soll eben sozusagen Licht am Ende des Tunnels deutlich gemacht werden, dass Flucht und Vertreibung eben auch im Kontext von erinnerungspolitischen, geschichtspolitischen Debatten am Ende so verarbeitet werden kann, dass Menschen, dass Nationen einsehen, dass es relativ simpel ist, nur von Tätern und Opfern zu sprechen. Klar, das ist eine Perspektive, die in diesem Zusammenhang relevant ist. Das Haus selbst wird aber ja ohnehin einen anderen Namen bekommen, der in der Öffentlichkeit noch nicht bekannt ist, den ich auch nicht kenne. Das heißt also, inwieweit am Ende das Haus, das da in 4 Monaten entsteht, die Begriffe Flucht, Vertreibung, Versöhnung miteinander kombiniert und was da ganz explizit als ein spezifischer Begriff verwendet wird, um dieses Thema sichtbar zu machen, möglichst breit auch sichtbar zu machen. Das ist zwar schon bekannt, dem Stiftungsrat bekannt, aber uns nicht. Wir werden sehen, welche Idee hier in diesem Zusammenhang entwickelt worden ist.
Hätten Sie noch eine?
Ja, ich hätte einen ganz sperrigen Begriff. Ich würde nämlich sagen, wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun oder mit ganz vielen Phänomenen, die in diesem Museum präsentiert werden, von Gewaltmigration, also Bewegung vor dem Hintergrund der Anwendung und Androhung von Gewalt. Was sind die Mechanismen? Warum werden immer wieder Menschen in den verschiedensten Konstellationen als verschiebbare Masse verstanden, die als im Weg stehend gelten, die an einem anderen Ort ausgenutzt werden, Stichwort Deportation beispielsweise. Was sind die Mechanismen, was sind die Muster, warum funktioniert so etwas, wieso kommen Menschen immer wieder auf den Gedanken, Menschen zu verschieben und sie auszunutzen durch oder vor dem Hintergrund von Bewegung.
Museum der Gewaltmigration, wäre das was?
Wie gesagt, sehr sperrig, ja, zu wissenschaftlich.
Aber würde Ihre Intention vielleicht am ehesten entsprechen? Jochen Altmer, Migrationsforscher und Mitglied im wissenschaftlichen Beraterkreis der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, die mitten in Berlin im sogenannten Deutschlandhaus dann im Sommer dieses Dokumentationszentrum dort eröffnen soll, inklusive Dauerausstellung und eine Stiftung, die wir in den letzten Tagen mal wieder in den Schlagzeilen gehabt haben, weil es da um grundsätzliche Fragen der Erinnerungspolitik und der Erinnerungskultur ging. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Isabel Allende, berühmte Autorin vom Geisterhaus, in Chile aufgewachsen, heute lebt sie in Kalifornien. Ihre Bücher sind in mehr als 40 Sprachen übersetzt, millionenfach gelesen. Sie legt jetzt ein bemerkenswertes Buch vor. Es ist ein sehr persönliches Buch geworden und vielleicht ist es auch deshalb ein feministisches Manifest. Was wir Frauen wollen, so heißt es. Tobias Wenzel hat mit der Autorin gesprochen.
Sie habe von einer Nacht mit Antonio Banderas geträumt, verrät Isabel Allende in ihrem neuen Buch. Allen Ernstes, frage ich die 78-jährige Schriftstellerin, die aus ihrem Haus in Kalifornien zugeschaltet ist.
Naja, da war ich noch etwas jünger. Jetzt denke ich bei Antonio Banderas, er könnte mein Enkelkind sein. Er ist also nicht mehr Teil meiner Fantasien, aber früher war er das, viele Jahre lang.
Isabel Allendes Buch »Was wir Frauen wollen« lebt zwar vom anekdotischen Plauderton, ist aber im Kern ein kämpferisches, feministisches Plädoyer. Nur, dass die Autorin sehr persönlich auf den Feminismus blickt, geprägt von ihren Lebenserfahrungen und ihrer, wie sie es formuliert, eigenen feministischen Karriere. Schon im Kindergarten, in den 40ern in Chile, sei sie Feministin gewesen, behauptet die Bestseller-Autorin gleich zu Beginn ihres Buchs. Und als Leser denkt man, wie bitte?
Ich war nicht Feministin in dem Sinne, dass ich schon das Wort Feminismus kannte. Meine Mutter hatte jung geheiratet und 3 Kinder in 4 Jahren bekommen. Und als das letzte Kind noch nicht einmal geboren war, wurde sie von ihrem Ehemann verlassen. Da musste sie mit 3 Kindern in ihr Elternhaus zurückkehren. Ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, dass meine Mutter ein Opfer war.
Die Tochter, Isabel Allende, rebellierte gegen die gesellschaftlichen Erwartungen im damaligen Chile und wurde 1967 Mitarbeiterin der feministischen Zeitschrift Paula. Sie schrieb über Tabuthemen wie Gewalt gegen Frauen und Abtreibung. Für Allende bedeutete die Zeitschrift das Tor zur Welt und der Beginn eines aktiv feministischen Lebens. Der Feminismus habe schon viel erreicht, schreibt sie nun, allerdings vor allem in der westlichen Welt.
Im Rest der Welt werden aber noch immer Frauen verkauft und ausgebeutet, etwa durch Zwangsarbeit. Sie sind Opfer von Zwangsehen und Gewalt in der Familie. In Kriegen und Krisen sind Frauen die ersten Opfer. In der Pandemie werden Frauen auf noch verborgenere Weise als vorher Opfer häuslicher Gewalt.
Hier und da verfällt Allende leider in Schwarz-Weiß-Malerei und auch in Kitsch. Das Patriarchat sei aus Stein, schreibt sie. Der Feminismus sei dagegen ein bewegter Ozean, mächtig, tief und so unendlich vielschichtig wie das Leben selbst. Abgesehen davon ist »Was wir Frauen wollen« ein äußerst lesenswertes Buch. Zum Beispiel, wenn Allende schockierende Fakten nennt, dass etwa in den USA alle 6 Minuten eine Frau vergewaltigt wird. Oder auch, wenn sie, mal humorvoll, mal ernst, immer den richtigen Ton treffend, über sich als Frau schreibt, über das Finden ihrer späten Liebe und über das Hadern mit dem Älterwerden. Sie sei sehr eitel, verrät sie, deshalb versetze es ihr manchmal einen Stich, wenn sie in den Spiegel schaue. Und dann sei da noch die Angst, so zu sterben wie ihre Mutter und ihr Stiefvater, komplett auf die Hilfe anderer angewiesen.
Ein Freund, der etwas älter ist als ich, und ich, wir haben immer gesagt, bevor unsere Körper uns nicht mehr gehorchen, bevor wir dement werden, begehen wir Selbstmord. Mein Freund war Pilot und hatte ein Flugzeug. Unser Plan war, mit seinem Flugzeug über den Pazifik zu fliegen, bis uns der Treibstoff ausgeht und keine Rückkehr mehr möglich ist. Das wäre ein romantisches Ende geworden. Aber als er über 80 war, haben sie ihm die Fluglizenz entzogen. Da musste er sein Flugzeug verkaufen. Unser Plan ging also nicht auf.
Es ist aufwühlend, wenn Allende Schlüsselmomente ihres Lebens beschreibt, die sie zur Feministin gemacht haben. Wie sie einer Freundin half, unter desaströsen hygienischen Bedingungen eine damals illegale Abtreibung durchzuführen. Wie ihr bei einer Indienreise eine Frau ein Neugeborenes überreichte.
Ich habe das Kind geküsst und wollte es der Frau zurückgeben. Aber sie wollte es nicht zurückhaben. Ich war wie paralysiert. Da rannte unser Fahrer zu mir, nahm mir das Kind aus dem Arm, übergab es der Frau und drängte mich zum Auto. Warum wollte mir diese Frau ihr Kind geben, habe ich gefragt. Da hat der Fahrer geantwortet, das war ein Mädchen. Wer will schon ein Mädchen haben?
Dieses Erlebnis ließ Isabel Allende eine feministische Stiftung gründen und letztlich auch dieses neue Buch schreiben. An dem Zweck lässt sie keinen Zweifel.
Ich will das Patriarchat stürzen,
sagt Isabel Allende, hier im Gespräch mit Tobias Wenzel über ihr neues Buch »Was wir Frauen wollen«.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Daniel Marschke.
Die Schweizer Schriftstellerin Helen Mayer ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Sie sei in der vergangenen Nacht in einem Altersheim bei St. Gallen friedlich eingeschlafen, meldet die Nachrichtenagentur dpa. Mayer war ursprünglich als Lehrerin und in der Flüchtlingshilfe für das Rote Kreuz tätig. Ihr schriftstellerisches Talent wurde entdeckt, als sie 1984 am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teilnahm. Im Jahr 2000 erhielt Meyer den Meersburger Droste-Preis. Fortan war sie eine der wichtigsten literarischen Stimmen in der Schweiz. In dieser Woche ist der Corona-bedingte Lockdown noch einmal verlängert worden, diesmal bis zum 7. März. Die Schulen sind weitgehend dicht und auch die Museen bleiben geschlossen. Die Kunsthistorikerin Christina Weg glaubt, dass Museen und Schulen in dieser Krise enger zusammenarbeiten könnten.
Wir warten auf Nachricht seitens der Politik. Wir können bestimmt innerhalb von 2 Tagen öffnen. Logistisch ist das überhaupt kein Problem. Und wir sind in Gesprächen jetzt diese Woche gewesen. Und wir arbeiten gerade an Modellen, wie können wir unsere Zusammenarbeit mit Schulen, wie können wir die intensivieren und sozusagen in den Formaten anpassen auf den Zustand, wir sind alle geschlossen, oder auf den Zustand, wir sind alle offen, aber offen mit Beschränkungen, also alle Variablen. Und da versuchen wir jetzt möglichst auf die Schulen zuzugehen. Und natürlich können wir nicht Schulzimmer sein, das ist klar. Aber ich glaube, die Rolle der Kunst und Kultur ist in diesen Zeiten, könnte gar nicht größer sein.
Christina Weg, die Direktorin der Bielefelder Kunsthalle im Deutschlandfunk. Wegen des Unterrichtsausfalls in der Pandemie hat Juso-Chefin Jessica Rosenthal die Bundesländer dazu aufgefordert, für 1 bis 2 Jahre auf das Zentralabitur zu verzichten. Stattdessen sollten die Schulen die Prüfungsaufgaben auswählen, sagte die Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation der Augsburger Allgemeinen. Die Schulen hätten wegen der unterschiedlichen Lage in den einzelnen Regionen nicht alle denselben Lernstoff geschafft. Wenn die Schülerinnen und Schüler nun das gleiche Abitur schreiben müssten, wäre das ungerecht, betonte die Chefin der Jungsozialisten. Seit dieser Woche wissen wir, wer zum diesjährigen Theatertreffen in Berlin eingeladen wird. Unter den 10 eingeladenen Produktionen ist auch die Lecture-Performance Name Her, eine Suche nach den Frauen von Marie Schleef. Name Her, das ist eine Hommage an Frauen, die Geschichte geschrieben haben, aber unbekannt oder vergessen sind. In Erinnerung gerufen wird ihr Name von der Performance-Künstlerin Anne Tismer, Mitbegründerin des Ballhauses Ost. Singen, tanzen, sprechen streift sie 150 Biografien in 7 Stunden.
Die Auswahl, die wir da getroffen haben, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil aus unglaublich vielen Namen, die wir zusammengetragen haben. Von meiner Seite vor allem Wissenschaftlerinnen, das war mir aus bestimmten Gründen ganz wichtig. Und Künstlerinnen oder auch weibliche Personen, die andere interessante Sachen gemacht haben oder weibliche Personen, die überhaupt nicht irgendwas, was man gemeinhin interessant finden würde, gemacht haben, damit eigentlich diese Namen so genannt sind und damit diese Namen in den aktiven Wortschatz reinkommen und nicht nur so im passiven Wortschatz. Der Gedanke, glaube ich, von uns allen dabei.
Die Performance-Künstlerin Anne Tismer im Deutschlandfunk Kultur.
Und das ganze Gespräch können Sie nachhören unter deutschlandfunkkultur.de oder einfach im Podcast. Daniel Marschke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. So, jetzt geht es uns um den armen Max. Der muss ja als Sieger-Nachwuchs eine ordentliche Performance abgeben, sonst hat er keine Chance auf seine angebetete Agathe. Problem dabei, er sucht Hilfe beim Teufel. Und das geht fast daneben im Freischütz von Karl Maria von Weber. Am Ende sind sich ja dann doch alle einig, dass diese seltsame Gewaltrituale doch eher nichts Gutes bringen. Ein urdeutscher Klassiker, dieser Freischütz von Weber auf der Bühne der Münchner Staatsoper mit dem Publikum in Pandemiezeiten, also eher vor den heimischen Geräten. Aber man kann sich so einiges zuspielen da von den heimischen Geräten aus, zum Beispiel den Gong, den Originalgong aus der Oper. Und natürlich auch das obligatorische Husten, bevor es losgeht oder auch in den Pausen. Also alles dabei. Man kann da ein bisschen was simulieren. Vor Ihrem Gerät saß heute Abend unsere Kritikerin Franziska Störz. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie wirkt so eine Oper erst einmal auf dem Bildschirm?
Naja, sie ist natürlich was völlig anderes als live, aber mittlerweile haben wir uns ja auch daran eigentlich schon ganz gut gewöhnt und man hat sich vielleicht auch technisch so weit ausgerüstet, dass das Bild scharf ist oder groß genug und die Lautsprecher auch eine gute Qualität liefern, sodass man eigentlich einen ganz schönen Abend trotzdem erleben kann vor irgendeinem eckigen Gerät.
Hatten Sie den Eindruck, dass diese Inszenierung von Dmitri Chernyakov und auch die musikalische Leitung von Antonello Monacorda, dass es da tatsächlich eine Adaption gab auf den Bildschirm?
Also es war auf jeden Fall sicherlich mit schon bewusst, dass längere Zeit bekannt, dass man das als Livestream wird machen müssen, weil sich das ja auch abgezeichnet hat. Die Bayerische Staatsoper hat jetzt ihre letzten Premieren auch alle so gezeigt. Und ich denke, ja, dass da, es gab auf jeden Fall ohnehin schon Videoelemente in dieser Inszenierung, die dann auch gerade dann in dieser Bildschirmübertragung gut rauskommen. Und man ist in einem Einheitsbühnenbild, was dann erlaubt, dass man häufig zoomt und näher rangeht. Also es gab schon auf jeden Fall auch eine Kameraregie.
Also fast schon ein eigenes Genre, was da entsteht. Ich meine, es ist nicht zum ersten Mal, dass man Oper jetzt tatsächlich, wie Sie es gesagt haben, in einem viereckigen Kasten sehen kann oder auf dem Bildschirm sehen kann. Aber hat sich da was Neues entwickelt? Gibt es eine richtig neue Qualität jetzt in Pandemiezeiten?
Also man kann auf jeden Fall sehen, welcher Regisseur sich darauf einlassen will und dann auch diese Elemente zulässt und das mit einplant in seinen Konzepten. Es gibt auch andere, von denen ich weiß, die dann sagen, nee, also das, was ich jetzt da mir überlegt habe für ein anderes Stück, das ist einfach nur für Publikum gedacht und da verzichte ich trotz der Möglichkeiten auf eine solche virtuelle Premiere. Aber jetzt an der Bayerischen Staatsoper, in diesem Fall hat sich das für mich, ist es aufgegangen, also weil ich habe fast sowas wie einen Tatort da erlebt heute Abend.
Wie erzählt also Dmitri Chernyakov diese Geschichte, diese düstere Geschichte in der Wolfsschlucht?
Ja, eigentlich eben das Setting, eigentlich Ende des 30-jährigen Krieges und das wird radikal in die heutige Zeit fast schon gebeamt, würde ich sagen, in Lichtgeschwindigkeit und zwar auch wirklich in eine gesellschaftliche Situation, die man vielleicht so nicht kennt, aber die man sich doch vorstellen kann. Also in die Welt der Mächtigen und Reichen und vielleicht auch Schönen oder vielleicht auch gerne, möchte gerne Mächtigen und Reichen. Und das ist ein topmodernes Setting in einer High Society, in einer modernen Großstadt. Das kann USA sein, das kann Russland sein. Ich weiß nicht, ob es Europa sein kann. Das sieht mir irgendwie nicht ganz so aus. Auf jeden Fall sind das Hochhausschluchten, die man da durch so Fensterschlitze sieht. Und da gibt es eben keine Wolfsschlucht. Da gibt es auch keinen Wald, sondern da gibt es diesen Großstadtdschungel. Und statt kapitaler Hirsche sind eher Kapitalisten die Zielobjekte. Da wird nämlich dann als Mutprobe aus dem Fenster verlangt von Max, dass er von ganz oben aus einem Hochhausfenster in eine Menge unten von Business People schießt und irgendwen erlegt. Und das wird ihm dann auch von dem Kilian vorgemacht. Da sieht man dann wirklich in so einer Videoprojektion einen Menschen, dem eine Kugel in den Kopf geschossen wird. Das ist also ziemlich heftig und das ist der Druck, unter dem der Max da gerät. Und insofern
sehr konsequente, sehr brutale Interpretation.
Sehr brutal. Ja, genau. Also es geht einem sehr nahe und man merkt, das ist also dieses Dilemma. Also da ist mal, finde ich, eine ganz gelungene Übertragung dieser Situation, weil wer hat schon was von Förstern und Erbförstern und der Wichtigkeit einer Erbförsterei heutzutage sich noch irgendwie in der Vorstellung und auch die Rolle der Frauen ist auch im Freischütz natürlich eigentlich immer so ein bisschen schwierig in unserer Zeit heute. Also diese Agathe, die so wahnsinnig naiv und gläubig und auch so treu liebend ist und das Ännchen, das einfach immer aufheitert und sagt, naja, nimm's doch alles nicht so schwer. Aber in dem Fall hat er das auch ganz stark verändert, dass die Agathe eigentlich eine schon emanzipierte Frau ist. Da wird eine Vorgeschichte erzählt, da werden Projektionen mit Text, also es gibt gar nicht so viel gesprochene Dialoge, sondern Gedanken der Figuren, die als Text projiziert werden, was man mitlesen kann, schon während der Ouvertüre. Das lenkt natürlich wieder ein bisschen ab, aber es ist eine Möglichkeit, völlig neue Lesarten ja auch zu übermitteln. Für mich war das sehr spannend. Und dann hat man eben wenig gesprochenes Wort und dafür dann gleich eine Musik nach der anderen und musiziert wurde ausgezeichnet.
Ja. Also das ist ja durchaus immer auch eine Herausforderung. Agathe, auch Entchen, Es ist nicht selbstverständlich, dass man da sozusagen auch bei so einem Klassiker einfach immer die allerbeste Qualität bekommt oder die allerinteressanteste Interpretation. Was haben Sie gehört?
Ja, ich habe wunderbare Solisten gehört. Also Golda Schulz, die Südafrikanerin, hat hier ihr Rollendebüt als Agathe gegeben mit wunderschönen Kantilenen und auch toller darstellerischer Leistung. Und Anna Prohaska als Ännchen war eben eine androgyne Figur, eigentlich eine ganz ungewöhnliche Rolle, Rollenporträt, jetzt von der darstellerischen Seite gesungen, hat sie ebenfalls genau wie in der Partitur steht und ganz differenziert zusammen auch gestaltet mit Antonello Manacorda. Und Pavel Tschernoch als Max hat großartig gesungen und dann hat mich auch noch der Kaspar Kai Kittelsen richtig von den Socken gerissen, weil der hat auch noch den Samuel dann gesprochen, während er dann seine Partie immer noch gesungen hat. Also nicht während, aber dazwischen. Also die waren alle, haben sich voll ins Zeug gelegt und am besten hören wir mal ein Stückchen unbedingt. Aus dem Terzett.
In der Schreckensschlucht, dort in der Schreckensschlucht. Die wilde Jäger soll dort hetzen, und wie die Wilde greift die Flucht. Dann furcht im Herz des Weidmanns hausen, doch sündigt
ihr. Ja, da furcht im Herz des Weidmanns hausen. Nein, natürlich eigentlich nicht, aber doch, es ist so. Und ach Gott, der arme Max, der wird in dieser Produktion dann auch noch als Leiche im Sack da schon in diese Hotel-Suite reingeschleift. Und die ganze Wolfsschlucht ist eine reine Psycho-Szene, weil ja der Kaspar eigentlich schizophren ist. Und also es ist sehr, sehr, es geht sehr tief rein, es ist ein bisschen verworren. Also man springt und hat ein paar Verstehenslücken und es gibt so Twists. Also dieser eine Tote, der am Anfang erschossen wird, der ist nämlich gar nicht echt tot, sondern der steht da hinterher wieder auf. Das war also auch nur alles ein Trick von Agathes Vater, der will nur wissen, ob der loyal ist zu ihm, und trotzdem ist es natürlich, also man kann sowas ja nicht machen. Ne?
Höre ich da am Ende so eine leichte Verstimmung dort dennoch, trotz dieser Inszenierung? Weil also, bisher hörte ich eigentlich fast nur Begeisterung, aber...
Ja, mich hat es fasziniert, aber das liegt daran, dass ich das Stück wirklich sehr gut kenne und dass ich eigentlich nach Neudeutungen lechze. Es ist aber auch wirklich, also es ist gewagt und es gibt ein paar Stellen, also auch in den Arien, ist der Text nun mal einfach so, wie er ist. Und wenn Agathe dann eben auch diese Liebe zu ihrem Max und diese auch ihre Gläubigkeit ja auch äußert, und da ist am Schluss gar kein wirklicher Eremit und diesen religiösen Bezug und diese Verklärung gibt es dann nicht, dass da fehlen einfach Elemente, die doch die deutsche romantische Oper ja eigentlich ausmachen.
Jetzt habe ich natürlich schon zwei Elemente vorbereitet hier aus der Streaming-Seite der Bayerischen Staatsoper, wo man ja, wie gesagt, bestimmte Geräusche, typische Operngeräusche einfach zuspielen kann. Sie müssen sich jetzt entscheiden, Franziska Stürz. Also ich habe hier ein Bravo dabei.
Ja,
ich hoffe, also, das ist ein originales Bravo aus irgendeiner anderen Inszenierung der Staatsoper in München. Und ein paar Buß.
Also jetzt kommen erstmal die Sänger nach vorne, immer am Anfang, und die kriegen dieses Bravo.
So soll es sein. Und zwar durchweg, ne?
Ja, ich denke. Und also Antonello Manacorda denke ich auch. Es könnte sein, dass sich da ein paar Leute vielleicht auch eher kritischer äußern. Er war sehr markant, also nicht besonders weich in der romantischen Lesart, sondern eher ein bisschen eckiger, aber sehr durchsichtig und immer wunderbar zusammen mit den Sängern und hat da wunderbar gestaltet. Und naja, bei Herrn Tscherniakow wird es sicherlich das übliche Gewitter von absolut Erbosten und dann doch wieder eigentlich doch begeisterten und einer neuen Lesart zugewandten Menschen im Publikum geben. Ich zähle mich eigentlich zu den Letzteren. Ich fand das eigentlich einen spannenden Abend.
Wollen wir dem Buß trotzdem nochmal eine Möglichkeit geben?
Ja, also den müssen wir natürlich hören.
Sozusagen, die müssen dann einfach mal kurz zu Wort kommen. Es wird ja vielleicht diese und jene geben.
Ja, also klar.
Alles nur eingespielt, Frau Stürz.
Ja, ich denke, aber das wäre, also ich meine, wir können ja immer noch hoffen und es soll ja auch bei den Münchner Opernfestspielen im Sommer dann Live-Vorstellungen geben und da soll dann auch all diesen Äußerungen Raum gegeben werden.
Ja, und ab Montag dann 30 Tage lang online auf der Seite der Bayerischen Staatsoper, der Freischütz, in der Regie von Dmitri Tscherniakow, in der musikalischen Leitung von Antonello Manacorda, für uns gesehen von Franziska Stürz. Ich danke Ihnen sehr.
Gern geschehen.
Die Pandemie ist für Künstler auf der Bühne eine ziemliche Katastrophe. Die digitalen Alternativen können nur ein kleiner Trost und eine minimale Einnahme sein. Schwer haben es auch die Jungen, die gerade anfangen. Es ist ein schlechter Start. Natalia Joselewitsch über Schauspielabsolventen in Pandemiezeiten.
Unter den Laken liegt es. Sie haben es ja gefunden. Nein, mehr die Wörter durcheinander. Baby, Laken, Kiste, da nie das eine Wort vergessen. Und so.
Eine helle Probebühne in Berlin-Charlottenburg. Die Fenster sind geöffnet. Auf der Bühne probt Charlotte Will ihre Rolle Clara. Ihr Kommilitone Lorenz Hochhuth filmt sie mit seinem Handy. Beide sind im Abschlussjahrgang Schauspiel an der Universität der Künste Berlin. Heute wollen sie neues Videomaterial für ihre Bewerbungen an den Theatern produzieren.
Wie war es jetzt? Sieht man das überhaupt?
Ich würde es, glaube ich, nochmal machen und ein bisschen näher rangehen.
Also, dass es mehr auf dem Gesicht ist. Also, spiele ich es kleiner für die Kamera. Und wenn ich dann quasi mit dem Publikum spreche, dann tue ich so, als wäre es hinter der Kamera oder ich spiele mit dem Publikum, was da ist.
Die Übertragung von Bühne auf Kamera ist nicht einfach. Die Studierenden müssen ihr Spiel anpassen, kleiner spielen und zusätzlich noch auf technische Aspekte wie Licht, Ton und Filmqualität achten. Denn dieses Jahr sind die Filme die einzige Möglichkeit, um sich den Theatern zu zeigen, erklärt Charlotte Will.
Normalerweise spielen wir an zwei Tagen vor je 400 Leuten. Und da kommen sehr, sehr viele RegisseurInnen und CasterInnen und DramaturgInnen und so. Und dieses Jahr durften 40 Leute den Raum betreten und uns hat einfach niemand gesehen. Und man ist in den Startlöchern und denkt, ich will euch mich doch präsentieren und mich zeigen und ich bin da und ich kann was, aber niemand kann gucken, außer diese Videos.
Neben den Abschlussvorspielen in den Schulen mussten auch die zentralen Vorsprechen in Neuss, Berlin und München abgesagt werden. Für die AbsolventInnen normalerweise die wichtigsten Plattformen, um auf dem schwierigen Schauspielmarkt einen Einstieg zu bekommen. Um überhaupt sichtbar zu sein, konnten die Studierenden auf der Videoplattform SpectU Szenen und Monologe hochladen. Ausgeglichene Richtlinien gab es dafür allerdings nicht, erinnert sich Lorenz Hochhuth.
Es war wirklich so, dass wir ziemlich aufgeschmissen waren. Und ich weiß, dass andere Schulen sich auch technische Hilfe geholt haben und da teilweise mit drei Kameras und Schnitt und ausgeleuchtet und Mikrofon auch.
Ein gerechter Wettbewerb sieht anders aus. Die Theater können sich tinderartig auf der Plattform durch die 174 Gesichter klicken und interessante KandidatInnen zum Vorsprechen einladen. Ein analoges Vorsprechen wird damit nicht ersetzt, findet auch Daniel Pfluger, Hausregisseur am Volkstheater Rostock.
Es ist natürlich eine Sache, ob man live eine Woche lang mit jungen Schauspielstudentinnen zusammen eingesperrt ist und sich alles angucken muss, was sie einem da bieten oder darf. Und dieses Erlebnis gibt es natürlich nicht, wenn man die Chance hat, wegzuklicken, vorzuscrollen oder sonst irgendwas. Ich halte das insgesamt für sehr, sehr problematisch. Und ich finde, die Schulen haben sehr unterschiedliche Formate präsentiert. Einige sind gelungener, andere sind meiner Meinung nach eher kontraproduktiv.
Das Volkstheater Rostock war eines der wenigen Theater, die bisher in dieser Spielzeit Vorsprechen gemacht haben. Denn durch die pandemiebedingte Planungsunsicherheit wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr viel weniger Vakanzen frei als sonst. Erst etwa ein Drittel der AbsolventInnen haben bisher eine feste Stelle, erklärt Beate Darius von der ZAV Künstlervermittlung.
Ob wir dieses Jahr auf die Zahlen von letzten und vorletzten Jahr kommen, das wage ich zu bezweifeln, wenn wir jetzt erst bei 60 sind. Also insofern ist die Situation natürlich speziell und relativ dramatisch und es ist zu erwarten, dass sich das noch auf den kommenden Jahrgang auswirkt.
Denn bereits im Herbst macht der nächste Jahrgang der 19 Schauspielhochschulen seinen Abschluss. Für AbsolventInnen wie Charlotte Will wird es dann noch schwieriger werden, wahrgenommen zu werden. Trotzdem nehmen die Hochschulen weiter neue Studierende auf und der Arbeitsmarkt ist schon ohne Pandemie überlaufen, erklärt Beate Darius.
Es kommen jährlich 400 AnfängerInnen auf den Markt. um die 200, 220 von den staatlichen Hochschulen und mindestens nochmal so viele von den privaten Schauspielschulen. So viele kann der sogenannte Markt nicht beschäftigen. Also zumindest kann ich das ganz klar für die Bühne sagen, dass das nicht hinhaut.
Charlotte Will bleibt trotzdem positiv und glaubt fest daran, dass sie dieses Jahr noch ein Angebot bekommt.
Ich bin immer sehr optimistisch, auch wenn das vielleicht total naiv und nicht angebracht ist in dieser Zeit. Aber ich denke, habe irgendwie immer so ein Grundvertrauen, dass ich denke, ach, es wird schon was kommen und auch was ich gerne machen will.
Und Hoffnung geben auch einige für das Frühjahr geplante Vorsprechen. Dann, wenn die Theater wieder endlich planen können.
Natalia Josilewitsch über Schauspielabsolventinnen in Pandemiezeiten. Klaus Bokatzky hat inzwischen die Feuilletons dieser Woche gelesen.
Ein altes Hirn sollte in der Lage sein, neu zu denken. So ermuntert uns die Welt am Sonntag. Obwohl ich mein gesamtes Berufsleben versucht habe, es allen recht zu machen, lande ich immer wieder zwischen den Stühlen, schreibt Thomas Gottschalk, das Urgestein der unterhaltenden Fernsehmoderation, das in letzter Zeit heftigen Wirbel hervorrief, wegen einiger nicht so ganz politisch korrekter Wortwahlen. Die Welt am Sonntag nennt eine Anekdote. Er habe bei einer Kostümparty, für die er sich als Jimi Hendrix verkleidet hatte, das erste Mal erfahren, wie sich ein Schwarzer fühlt. Da klingt recht reumütig, wenn Thomas Gottschalk nun schreibt, aus Schaden klug zu werden und endlich die Klappe zu halten, kam mir dabei nie in den Sinn. Jeder Gag musste raus, und wenn ich glaubte, etwas besser zu wissen als andere, habe ich dazwischen geredet. Das ist ja fast wie bei der Kulturpresseschau. Das schwerste Wort im Deutschen, Entschuldigung, hieß es in der Tageszeitung Taz. Es gibt ja Menschen, die mit ihren Entschuldigungen geizen, meinte Anna Duschim. Aber wenn sie sich dann mal entschuldigen, dann bedeutet das etwas. Das klingt tröstlich. Ich bin die Spaßbremse, sagte der Pamela Hansen. Aber damit kann ich leben, meinte die evangelische Theologin ohne überflüssige Entschuldigung. Das liegt daran, dass ich täglich Seelsorge betreibe am Telefon, erzählte die Helgoländer Inselpfarrerin zu ihren Corona-Erfahrungen im Interview mit Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Ich telefoniere mit Menschen, die weinen, weil sie nicht wissen, ob Mutter oder Vater den nächsten Tag überleben werden. Und ich versuche, jene zu trösten, die sich einsam fühlen. Und was eine gute Seelsorge in diesen harten Zeiten ausmacht, formuliert Thomas Gottschalk so schön in der Welt am Sonntag. Ich habe versucht, jeden zu verstehen. Ich habe nie einen Unterschied gemacht zwischen alt und jung, dumm oder schlau, grün oder weiß. Corona macht da bekanntlich auch keine Unterschiede, aber die Folgen erleben alt und jung vielleicht doch etwas anders. Begegnungen mit Heranwachsenden, denen der Lockdown brutal die Flügel stutzt, schilderte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Neue Rituale entstehen. Sie suchen Orte, an denen sie einander nah sein oder sich frei fühlen können. Den Skatepark, einen Fastfoodladen, eine Wohnung, in der sie sturmfrei haben, ein Strategiespiel im Internet, beschrieben Melanie Mühl und Elena Witzek die jugendlichen Umgangsformen in der Pandemie und fassten Gespräche mit einer Gruppe von jungen Leuten zusammen. Wütend sind sie auf Rentner, die Regeln brechen, wie neulich in der S-Bahn, als einer aus der Gruppe rief, »Opa, setz deine Maske auf!« und auf die Corona-Leugner. Das Peinlichste überhaupt wäre, wenn die eigenen Eltern Querdenker wären. Manchmal können Alte wirklich von den Jungen lernen. Sei frei, tu, was du willst, aber wolle das Richtige, gab Amin Nasehi als Rat gegen Corona und hatte dafür auch ein ermunterndes Beispiel. Wenn man Südkorea ansieht, scheint eine Kultur, die im Alltag mehr Wert auf taktvolles Verhalten legt, in dieser Frage besser gerüstet zu sein, meinte der Soziologe im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Es wird in asiatischen Ländern auch ohne Pandemie Pandemie oft eine Maske getragen, nicht um sich selbst zu schützen, sondern um andere nicht anzustecken. Auch wir haben ja wirklich Positives zu vermelden. Vom 1. März an dürfen Friseure und Barbiere wieder waschen, schneiden, legen, freute sich die Tageszeitung Die Welt. Die Sorge um Frisur als einigende Agenda der Deutschen, beschwor Manuel Brug. Wie schön, dass sich eine immer tiefer zerrissene Nation wenigstens noch auf diesen so simplen wie einfachen Nenner bringen lässt. So simpel und einfach ist das haarige Thema aber vielleicht gar nicht, denn nicht nur Die Welt brachte dazu einen riesigen Aufmacher im Feuilleton. Friseure retten das Wohlgefühl, hieß es denn auch im Berliner Tagesspiegel. Sie bewahren die Menschen vor dem Zustand der gefühlten Verwilderung, befand Elisabeth Binder. Die Strähnen, die über die Ohren wachsen, sind eben doch ein äußerliches Zeichen dafür, dass man einer Sache nicht so richtig Herr und Dame wird. Alle können es sehen. Für alle, die es nicht so mit dem Friseurgang haben, gab es aber auch Trost. Ich persönlich war seit 27 Jahren nicht mehr beim Haarformer, lasen wir in der Taz. Ich trage also seit 27 Jahren einen Vokuhila, vorne kurz, hinten lang, schrieb Sarah Diehl. Das Beste an meinem Haarschnitt kann man selbst schneiden, ganz unkompliziert. Wie beim Zopf des Kulturpressebeschauers. Der hat auch seit 20 Jahren keinen Friseur mehr gebraucht. Das Schneiden geht völlig unkompliziert. Man darf seiner eigenen Eitelkeit nicht eine Sekunde lang auf den Leim gehen, ruft uns da eine Literatin zur Ordnung. Ich bin nachtaktiv, ich schreibe meistens nachts, sagte Katja Lange-Müller dem Tagesspiegel zu ihrem 70. Geburtstag. Ich neige nicht zu Trübsal. Die Depression als Gemütszustand liegt mir nicht. Ich bin ja ein gefestigter Charakter. Mit 70 sollte man das sein. Es geht auch schon vorher.
Klaus Bukatzki aus den Feuilletons der gesamten Woche. Und das war schon. Fazit, die Kultur vom Tage.